Ja, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Na. Gestern stand in der Herthner Allgemeinen ein Beitrag: Es geht um die Zukunft der Welt. Ich habe so ein bisschen die Sorge, ob viele hier in Deutschland überhaupt noch nicht begriffen haben, in welch einer schwierigen Situation wir sind. Auch in unserem Predigttext planen zwei Jünger ihre Zukunft. Aber soweit möchte ich schon mal euch verraten, das haut denn nicht so hin. Und zwar, ich lese aus dem Markus Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen zu Jesus: Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte Jesus. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen: Ihr wisst nicht, worum ihr darum bittet, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte: Ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, da waren sie sehr empört darüber. Da rief Jesus sie zusammen und sagte: Ihr habt doch erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden, die die Menschen oft ungerecht behandeln. Aber bei euch soll es anders sein. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Soweit. Kurz vorher hatte Jesus noch mit seinen Jüngern über seinen Tod gesprochen, über seinen Leidensweg. Und die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, machten sich Gedanken um ihre Zukunft. Sie wollen im Reich Gottes rechts und links neben Jesus sitzen. Nach Matthäus 19, wie wir da lesen, hatte Jesus den Jüngern ja das Sitzen auf 12 Thronen zugesagt. Und ich muss sagen, das macht diese Bitte für mich so ein Stück verständlicher, wie die überhaupt auf so eine Idee kommen, neben Jesus sitzen zu wollen in der Herrlichkeit. Übrigens, rechts und links, das erinnert mich an Golgatha. Aber nicht in der Herrlichkeit, nicht auf dem Thron. Und dort sitzt man nicht neben Jesus, sondern dort hängt man neben Jesus. Neben Jesus. Welch ein Unterschied zu der Bitte von Johannes und Jakobus. Und der Erste, der mit Jesus im Paradies war, das war ein Verbrecher, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was mag der Grund ihrer Bitte sein? Nach Matthäus 20 hatten sie auch noch ihre Mutter zur Unterstützung mitgebracht. Also wenn jemand noch einen Gebetskreis unterstützen möchte, der ist herzlich eingeladen. Je mehr Jesus um etwas bitten, desto wundervoller ist das. Kommt also und schließt euch Gebetskreisen an. Auch die beiden hatten ihre Mutter mitgebracht, damit sie sie unterstützt bei der Bitte vor Jesus. Rechts und links neben Jesus zu sitzen, das ist ja schon eine tolle Hausnummer, wenn wir ehrlich sind. Wer möchte das vielleicht nicht von uns? Nach Markus 9 hatten sich die Jünger schon einmal darüber unterhalten, wer wohl der Wichtigste unter ihnen sei. Und Jesus hatte das irgendwie mitbekommen und fragte, über was habt ihr euch eigentlich da unterhalten, als wir unterwegs waren? Und die Jünger finden keine Antwort darauf. Sie wollten es ihnen nicht sagen. Aber schon da sagte Jesus zu ihnen, wenn jemand von euch der Erste sein will, dann muss er den letzten Platz einnehmen. Und allen anderen dienen. Das war die Antwort, die Jesus ihnen schon vorher gegeben hatte. Wir erfahren nichts über die tieferen Beweggründe, die verborgenen Motive, die hinter dieser Bitte stehen. Und ich möchte auch jetzt gar nicht weiter darüber spekulieren. Denn auch Jesus fragt ja hier gar nicht danach. Gut, ich weiß, Jesus weiß um alle Gedanken, um alles, was in den Herzen der Jünger vorgeht und was auch in unseren Herzen vorgeht. Aber vielleicht fragt Jesus uns heute Morgen ja auch, was soll ich für euch tun? Was soll ich für euch tun? Was soll ich für dich tun? Oder was soll ich in all den Krisengebieten, in all den Kriegsgebieten oder da, wo Hungersnot ist, da, wo Menschen schlecht behandelt werden, was soll ich für euch tun? Es gibt doch so vieles, was Jesus, was Gott für uns tun könnte. Und dazu kommen noch all unsere persönlichen Nöte und Sorgen und Bitten, die wir vor Gott bringen. Hört ihr nicht das Schreien der Kinder, die Not? Hört ihr nicht das Schreien der Frauen, der Männer? All das Schreien, die auf der Flucht sind? Sieht Jesus nicht, dass ein Menschenleben im Grunde nichts mehr wert ist? Ein Arzt aus der Kinderklinik in der Ukraine erzählte, was wir hier sehen, das will keiner sehen. Das möchte am liebsten keiner sehen. Und Gott, will Gott das auch nicht sehen? Warum greift Gott nicht ein? Wer hätte sich nicht schon mal innerlich diese Frage gestellt? Warum macht Gott nicht Schluss? Warum greift er nicht ein? Aber ich bin mir sicher, Gott greift ein. Gott sieht all diese Not, all dieses Elend. Es gibt ein Video auf YouTube, ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat, vom ERF eingestellt, seit Freitag. Und dort gibt es ein Zeugnis von einem Pastor aus der Ukraine zu hören und zu sehen. Und er schildert, wie er Gott erlebt, wie die Gemeinden dort Gott erleben, wie die Christen dort Gott erleben. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Die Gottverlassenheit, die hat Jesus Christus für uns am Kreuz erlebt und erfahren. Und die braucht keiner mehr von uns erfahren und erleben. Das hat Jesus Christus durchgemacht für uns, diese Gottverlassenheit. Und dieser Pastor aus in der Ukraine, jetzt habe ich meinen Zettel total verlegt, ich sage, ich brauche nur ein größeres Pult hier. Der hatte drei Wünsche, drei Gebetsanliegen. Das erste war klar, dass endlich wieder Frieden einkehrt, dass der Krieg aufhört. Die zweite Bitte war, dass Jesus die Menschen, die nicht flüchten konnten, noch nicht flüchten konnten, die noch in diesen zerbombten Städten sind, dass er sie bewahrt. Aber dann die dritte Bitte. Sagt er und betet dafür, dass wir weiterhin die Liebe Gottes und das Wort Gottes verbreiten können und sagen können und dass wir den Mut dazu nicht verlieren. Das war so beeindruckend für mich, das hat mich so mitgenommen. Diese Bitte, wie sie noch Gott erfahren, Gott erleben. Wir brauchen nicht zu fragen, warum greift Gott nicht ein? Nein, Gott ist da. Gott hat sich nicht verabschiedet. Was soll ich nun tun? Was soll ich tun, fragt Jesus. Und die Antwort, die Bitte der Jünger kennen wir ja. Aber Jesus, das hat mich überrascht. Jesus antwortete, ihr wisst gar nicht, um was ihr bittet. Ihr wisst gar nicht, um was ihr da bittet überhaupt. Habt ihr darüber nachgedacht? So stelle ich mir das vor. Habt ihr darüber nachgedacht, fragt Jesus die Jünger, welche Konsequenzen diese Bitte überhaupt mit sich bringt für euch? Wenn wir etwas bitten, haben wir schon einmal darüber nachgedacht, welche Konsequenzen das für uns überhaupt haben könnte. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft bin? Ihr wisst gar nicht, worum ihr bittet. Kann das auch für uns gelten? Wir wissen gar nicht manchmal, um was wir überhaupt bitten. Und schon gar nichts von den Konsequenzen, die das vielleicht mit sich bringen würde. Ich versuche mal dies an einem Beispiel zu erklären. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Kennen wir alle. Und stimmen bestimmt alle zu, ja. Gottes Reich möge kommen, Gottes Wille möge geschehen auf dieser Erde. Aber darf das ganz persönlich bei mir geschehen? Ganz persönlich bei mir, dass dein Reich in meinem Leben hineinkommt, mehr und mehr. Dass dein Wille durch mich geschieht, durch mich, dass ich die Botschaft von der Liebe Gottes hinaustrage, weitertrage. Dass ich seine Liebe lebe. Merkt ihr, worauf Jesus raus will? Auch wir sind gefragt. Sind wir bereit? Wir können nicht Gott die Verantwortung zuschieben und wir sagen, mach mal. Nein, Gott möchte sein Bodenpersonal gebrauchen, dass sein Reich hinausgetragen wird in diese Welt. Ich wünsche mir, dass wir immer die Konsequenzen überdenken, egal welchen Dienst wir übernehmen, welche Mitarbeit wir antreten. Das hat doch Konsequenzen für mein Leben. Jesus eröffnet den beiden, dass der Weg der Nachfolge ein Kreuzweg, ein Leidensweg sein wird. Aber Jakobus und Johannes zucken nicht zurück und sagen, nee, dann lassen wir das lieber. Das schaffe ich gar nicht. Wie soll ich das nur machen? Nein, sie sagen, wir wollen. Das können wir. Ohne Wenn und Aber. Sie sind bereit, auch diesen Weg zu gehen. Nicht nur Anteil haben an der Herrlichkeit. Nein, sie wollen auch an seinem Leiden teilhaben. Und Jakobus war auch der Erste. Der Erste aus dem Kreis der Jünger, der um seines Glaubens willen den Tod auf sich nehmen musste. Und selbst Johannes, als alter Mann, wurde er noch um Jesu Willen auf eine Sträflingsinsel verbannt. Ja, das können wir. Was käme über meine Lippen? Was käme über deine Lippen? Sind wir bereit, um der Nachfolge willen auch Nachteile in Kauf zu nehmen? Sind wir bereit, auch dann noch Jesus konsequent nachzufolgen, wenn es uns etwas kostet? Ihr Lieben, es ist, glaube ich, keiner so naiv zu meinen, er wird nicht irgendwie Leid erfahren oder etwas Schweres durchmachen müssen. Wir werden alle auf irgendetwas verzichten müssen jetzt. Da bin ich mir ganz sicher, das geht nicht so weiter. Wir werden verzichten müssen. Aber es ist doch viel besser, für Jesus doch zu leiden und um Jesu Willen auf etwas zu verzichten. Warum gelingt uns das denn nicht? Oder so wenig, so selten? Sind wir auch dazu bereit doch? Wenn wir sowieso leiden müssen und verzichten müssen, dann können wir auch um Jesu Willen doch auf etwas verzichten und Leid auf uns nehmen. Und nun zu der Bitte, ihre Erwartung, die sie an Jesus hatten. Jesus konnte ihre Erwartung nicht erfüllen. Es war gar nicht sein Auftrag, irgendwelche Plätze zu vergeben. Und so werden ja auch nicht all unsere Erwartungen erfüllt. Auf jeden Fall vielleicht nicht so, wie wir es vielleicht gerne hätten. Aber ich finde, das sollte uns nicht davon abhalten, weiterhin von Jesus Großes zu erwarten, in einer aufrichtigen und ehrlichen Erwartungshaltung vor ihm zu stehen. Nicht nachlassend. Ausdauerndes Gebet ist so wichtig. Intensive Gebetsarbeit. Lasst uns da beharrlich drin sein, denn Jesus kann all unsere Bittungen und Erwartungen einordnen und korrigieren. Und er wird danach handeln, so wie er es sieht. Er hat den besseren Überblick, die bessere Übersicht. Im Psalm 25, Vers 15 steht, ich richte meine Augen stets auf den Herrn. Er wird mich aus den Fallen befreien, die meine Feinde mir stellen. Ihr Lieben, Gott steht zu seinen Zusagen, zu seinen Verheißungen. Und David war sich da ganz sicher. Die anderen Jünger waren empört über die Bitte von Johannes und Jakobus. Und Jesus rief sie zusammen und sprach, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Was könnte ich hier noch alles einfügen? Ungerecht behandeln, das hört sich ja noch ganz, was wir für Bilder sehen. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave sein. Und selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Dienen statt herrschen. Heute Morgen habe ich gelesen, der Außenminister von Russland, der Lavrov, er ist ein Diener des Bösen. Ich weiß nicht, ob das ein Christ geschrieben hat oder wer diesen Artikel geschrieben hat. Ich habe den Artikel auch gar nicht ganz durchgelesen. Lavrov ist ein Diener des Bösen. Lieben, ist es nicht so? In wen dienen wir? Jesus, jeder Mensch hat die Entscheidung. Entweder dient er Jesus, ist ein Diener Jesus oder ein Diener des Bösen. So knallhart ist das. Das tun, was Jesus getan hat, so einfach kann dienen sein. So einfach kann man dienen beschreiben. Wer unter euch der Erste sein will, soll ein Knecht aller sein. So soll es unter euch sein, sagt Jesus. Nicht ich. Und ich bin mir sicher, in eurer Bibel steht es genauso. Steht es genauso drin wie bei mir hier. Jetzt kommt aber vielleicht wieder unser Aber. Aber. Knecht sein, Sklave sein, Diener sein, hat der Jesus wirklich so gemeint? Meint es Gottes Wort wirklich so? Müssen wir da nicht erstmal drüber diskutieren? Sklave, das hört sich ja fürchterlich an. Aber, ist es wirklich so gemeint? Was ist, wenn ich nicht diese Kraft mehr habe, wenn ich älter bin? Unser Aber. Jesus beschenkt uns doch mit dem Größten, was ein Mensch überhaupt braucht. Und es besteht darin, dass Jesus in die Tiefen unseres Herzens und in die tiefsten, abschaulichsten Abgründe dieser Welt steigt und all den Müll und all den Dreck und all den Schlamm wegarbeitet. In Deutschland produzieren wir 450 Millionen Tonnen an Müll jedes Jahr. Allein in Deutschland 450 Millionen Tonnen Müll. Wie viele Tonnen werden an Schuld, an Sünde, an Boshaftigkeit und an Lieblosigkeit produziert? Wenn man das messen, wiegen könnte, was käme da wohl zusammen? Ihr Lieben, womit wir uns rumschlagen, das hat Jesus getroffen. Jesus schlägt uns unser Böses nicht um die Ohren, sondern er nimmt es ganz still auf seine Kappe, auf seine Kappen, auf seine Schultern. Er, der nie etwas Böses dachte, der nie ein komisches Ding drehte, der lässt sich die Bosheit aller Menschengenerationen auflegen. Er macht förmlich einen Tausch mit uns. Er durchleidet an meiner Stelle, was Hölle ohne Ende ist, und bringt mich auf die Wegstrecke in den Himmel. Die Jünger fragten Jesus mal, was ist das noch überhaupt möglich bei den Menschen, dass jemand ins Reich Gottes kommt? Was sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist? Aber das ist bei Gott doch möglich. Bei Gott ist es möglich. Jesus unterliegt nicht dem Gesetz der Eigensucht. Obwohl Jesus ganz Gott war, lässt er sich nicht bedienen, sondern dient uns Menschen. Philipper 2, Vers 7. Und das ist Größe, echte Größe, wahrhaftige Größe. Größe in XXXXXXL und ach, wie weit noch. Jesus setzt seine Macht dazu ein, um Menschen aus der Gefangenschaft zu befreien. Um sie zu befreien. Nicht um sie ins Leid zu stürzen. So handelt der Wolf im Schafspelz. So handelt der Wolf im Schafspelz, aber nicht Jesus. Er befreit uns wirklich. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist etwas ganz anderes, als mit 200 über die Autobahn fahren zu dürfen oder sonst irgendwas. Hier geht es um eine ganz andere Freiheit. Seine Macht ist die Liebe. Und Jesus setzt seine Macht ein zur größten Dienstleistung, die je auf dieser Erde stattgefunden hat. Und zu dieser Größe ermutigt uns nun Jesus, seine Jünger, unter euch soll es genauso sein. Aber die Erlösung durch Jesus Christus ist nun die Grundlage und Leitbild für den Dienst seiner Jünger, für den Dienst der Gemeinde und für das Miteinander in der Gemeinde. Wer Christus folgen will, der soll ein Diener sein. Der soll sein persönliches Wohl, nicht sein persönliches Wohl, sondern das Wohl immer des Schwächeren suchen. Der soll nicht um jeden Vorteil kämpfen, sondern soll auch bereit sein zum Verzicht. Und wer um Jesu Willen auch bereit ist zu verzichten, der kommt dem Menschensohn ganz nahe. Es braucht immer den Dienst Jesu an mir persönlich, dass ich mich lieben lasse. Ich sagte mal jemand, wenn wir beten, dann umarmt uns Gott. Dann kommt er uns nahe und umarmt uns. Wir uns lieben lassen, dass ich mich seiner Wahrheit stelle, dass ich mich hier seinem Wort Gottes stelle, seinem Wort stelle. Und dass ich mir immer wieder vergeben lasse. Das ist der Jesu an mir. Wem viel vergeben wurde, der zeigt auch viel Liebe. In dieser Woche las ich Folgendes. Was wird am Ende meines Lebens überprüft? Welchen Schulabschluss ich habe? Welchen Beruf ich erlebt oder ausgeübt habe? Was könnte ich hier noch alles aufzählen? Es wird überprüft, ob Jesus mein Herr und mein Heiland ist. Das wird am Ende meines Lebens überprüft und alles andere ist egal. Das zählt nicht mehr. Weg. Das ist vor Gott irgendwie, weiß ich nicht. Ihr Lieben, was ich brauche, was die Welt braucht, das ist den, der für uns alle eintritt und der für uns sein Leben dahin gab. Am 27. Februar sprach unser Bundeskanzler von einer Zeitenwende. 27. Februar. Was die Welt braucht, das ist die Wende zu Gott hin. Das ist die Wende zu Jesus Christus hin. Brauche ich persönlich die Wende zu Jesus hin? Brauche ich die Wende zu Gott hin? Aber ohne Wenn und Aber. Das ist die Frage, worüber wir in dieser Passionszeit auch mal wirklich nachdenken sollten. Jesus hat sein Leben für uns dahingegeben und wir gehen auf Karfreitag, auf Ostern zu. Brauche ich persönlich die Wende zu ihm hin? Gott möge uns segnen in unseren Entscheidungen. Amen.